was mache ich denn jetzt eigentlich am schlauesten? Gehe ich jetzt auf Immobilien? Gehe ich auf Krypto? Gehe ich auf ETFs? Gehe ich auf gemanagte Fonds? Gehe ich auf Versicherung? Gehe ich auf Gold? Und so weiter und so fort. Da sollte man 2, 3 Dinge beachten. Deswegen gebe ich mal so ein bisschen auch persönlichen Einblick heute. Und gebe mir mal so ein paar Tricks und Kniffe mal an die Hand, wo ihr einfach sagt, okay, das hätte ich vorher gar nicht gewusst, sollte man aber vorher vielleicht mal drüber nachgedacht haben. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wohnen und Investieren mit eurem Björn Scheer. Herzliche Grüße aus dem Norden der Republik. Heute mit einem eher breit gefächerten Thema, und zwar ist mir jetzt in den vergangenen Tagen öfter die Frage gestellt worden oder es kam im Zusammenhang mit dem Thema Vermögensaufbau zu der Frage, was mache ich denn jetzt eigentlich am schlauesten? Gehe ich jetzt auf Immobilien? Gehe ich auf Krypto? Gehe ich auf ETFs? Gehe ich auf gemanagte Fonds? Gehe ich auf Versicherung? Gehe ich auf Gold? Und so weiter und so fort. Und da würde ich heute ganz gerne mal die Gelegenheit nutzen, in den nächsten, sagen wir mal, 15 Minuten, euch ein bisschen abzuholen, wie ich das Thema persönlich sehe, wie ich es berate im Rahmen unserer Kunden und wie ich selber auch umsetze, sozusagen. Also dieses Thema natürlich auch immer auf den Tisch kommt, wenn wir über das Thema Immobilien als Kapitalanlage reden. Und da sollte man 2, 3 Dinge beachten. Deswegen gebe ich mal so ein bisschen auch persönlichen Einblick heute und gebe ich mal so ein paar Tricks und Kniffe mal an die Hand, wo ihr einfach sagt, okay, das hätte ich vorher gar nicht gewusst. Sollte man aber vorher vielleicht mal drüber nachgedacht haben. Also, grundsätzlich solltet ihr, was das Thema Vermögensaufbau betrifft, immer im Kopf behalten, dass es irgendwo auch immer so ein Thema Altersvorsorge ist. Und gerade wenn ihr an Versicherungslösungen denkt, dann kommt natürlich gar nicht so sehr das Thema Vermögensaufbau bei den meisten in den Sinn, sondern eher das Thema Altersvorsorge. Und das Thema Altersvorsorge von der Beliebtheit, gut, muss ich nicht weiter ausführen, wisst ihr selber, rangiert irgendwo ganz unten auf der Prioritätenliste, weil es erstens, glaube ich, ein Thema ist, was gefühlt für viele weit, weit weg ist, und weil es, glaube ich, auch einfach keinen guten Ruf, nicht wahr? Also der Titel Altersvorsorge oder Rente ist ja nicht unbedingt positiv belegt bei den meisten. Das liegt logischerweise auch an dem Thema Altersarmut and so on hier in Deutschland. Aber das, was ich mitbekomme, und ich mache den Job ja schon ein paar Jahre, ist, dass je näher wir der Rente kommen, logischerweise steigt dann auch sozusagen der Bedarf oder aber die Priorisierung. Weil natürlich, ich mache mal ein Beispiel, wenn ich 50 werde, mache ich mir schon Gedanken, was in 17 Jahren ist. Andersherum, wenn ich jetzt beispielsweise, keine Ahnung, 20 bin, ist 67 noch weit weg. So. Und deswegen ist das auch verständlich. Und hier zählt aber beispielsweise auch schon, ja, so der erste Punkt auf der Agenda, das Thema Zeit. Denn eine Sache ist klar, je mehr Zeit ich habe, Dinge wachsen zu lassen, je mehr Zeit ich habe, zinsmäßig da das Beste rauszuholen, desto besser ist es natürlich. Und deswegen ist es auch nicht verwunderlich, dass es einen Podcast gab, ist schon ein bisschen her, ich glaube ein Dreivierteljährchen, wo ich erklärt habe, warum eigentlich minderjährige Kinder bereits Immobilie besitzen sollten. Also warum man eigentlich als Elternteil einem, keine Ahnung, 5-Jährigen eine Immobilie geben sollte, geht um das Thema, je früher ich beginne, desto besser. In der Podcast-Folge ging es auch um das Thema Steuer, ja, aber letzten Endes geht es darum, je früher ihr beginnt mit etwas, desto besser ist es. Und das ist übrigens unabhängig davon, ob es jetzt eine Versicherung ist, ob es ETFs sind, ob es Krypto, Gold, whatever. Das Thema Zinseszinseffekt ist eigentlich das ausschlaggebende Kriterium, wenn ihr spart. Ja, so, das mal Punkt 1. Und letzten Endes ist es auch ganz klar, je später ich mit etwas beginne, desto mehr werde ich wahrscheinlich dafür machen müssen, um das gleiche Ziel zu erreichen. Wenn jemand zu mir kommt mit, um es einfach zu machen, 47 und sagt, ich möchte jetzt noch gerne in Immobilien investieren, ist das durchaus eine sehr, sehr sinnvolle und logische Entscheidung. Klar ist aber auch, dass derjenige, der noch 20 Jahre bis zur Rente hat, mehr tilgen darf als derjenige, der noch 40 Jahre bis zur Rente hat, wenn man das gleiche Ziel erreichen will. Und da geht es auch schon weiter. Man muss ja beispielsweise eine Kapitalanlage, Immobilien nicht abbezahlen bis zur Rente. Es könnte ja auch ein vernünftiger Weg sein, diese Immobilie zu kaufen, liegen zu lassen, also einfach nur zu halten. Dann hat die vielleicht, ich kaufe für 200, sie hat einen Wert nachher von 300, aber die Restschuld ist nur noch 150. Dann habe ich ja trotzdem 150.000 nachher raus aus dem Topf. Also als einleitendes Fazit, das Wichtigste ist die Zeit. Und deswegen, je eher ihr beginnt mit Dingen, desto besser ist es. Nochmal, es ist immer euer Leben, was ihr draus macht. Und es sind auch eure Entscheidungen, wie ihr Dinge nachher lebt. Nur, und ich bin ein totaler Lebemensch, das wisst ihr, wenn ihr mich verfolgt auf Social Media, ich lebe mein Leben und ich gebe Gas. Aber ich und die Familie, wir machen auch ganz, ganz viel für später. Weil ich keine Lust habe, dieses Leben, was ich mir jetzt aufbaue, später einzuschränken. So. Und deswegen muss man da die Waage finden zwischen Sparen und Konsumieren. Und das fällt, das muss ich leider so sagen, durch die täglichen Gespräche, das fällt vielen echt schwer. Und ich glaube, es liegt einfach auch an der Erziehung ganz, ganz doll. Also wie erziehen wir beispielsweise unsere Kinder zu dem Thema Sparen oder auch der Umgang mit Geld. Aber es gibt halt, klar, Querschnitt der Gesellschaft, Menschen, die konsumieren über ihren, nicht nur Bedarf, sondern die konsumieren auch über den Geldbeutel. Und das ist dann immer schwierig. Und da ist es dann auch ehrlicherweise schwierig, gegenzuwirken. Aber da ist jeder auch für sich selber verantwortlich. Also, erste Geschichte, je früher wir beginnen, desto besser. Und dann ist die Frage, was mache ich? So, jetzt geht es ja darum, möchte ich eine Einmalinvestition tätigen beispielsweise oder habe ich etwas, was ich monatlich sparen möchte? Und jetzt als allererstes vorab, das Allerwichtigste, wenn ihr auch an Altersvorsorge beispielsweise denkt, und ich gebe gleich Praxisbeispiele, oder auch an das Thema Vermögensaufbau, streuen, streuen, streuen. Das ist auch das, womit ich am besten gefahren bin in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Streut das Vermögen. Wenn es bei Krypto einen Hype gab, ich glaube, es war 2018, 19, dann habe ich den mitgenommen. Wenn es Immobilien ging, habe ich sehr, sehr früh gekauft mit Anfang 20. Versicherungen laufen auch schon super lange. Also von daher streut euer Vermögen in das, wo ihr der Meinung seid, nachher im Durchschnitt, im Mischzins, nach Steuer und so weiter, kommen wir gleich zu, das Beste rauszuholen. Und wenn ihr euch nicht hundertprozentig sicher seid in jeder Asset-Klasse, also in jeder Anlage, die es draußen gibt, auf dem nötigen Wissensstand zu sein, was das Thema Rendite, Sicherheit, Steuern betrifft, dann meldet euch einfach. Also ich glaube, keiner bricht sich einen Zacken aus der Krone, wenn er einfach mal mir oder jemanden, der sich genauso gut auskennt, draußen am Markt schreibt und sagt, alles klar, lass uns bitte mal ein Stündchen quatschen. Ich habe folgende Idee, was denkst du dazu? Hatte ich gestern gerade erst einen Call. Kunden, die Eigentum besitzen, die vermietete Immobilien besitzen, die ETF-Depots besitzen. Da geht es jetzt darum, okay, was können wir eigentlich machen im Thema Krypto? Was können wir machen im Thema Aktien? So, und dann habe ich denen ein bisschen was erzählt. Was ich glaube, recht erfolgreich war in der Vergangenheit, belegt durch Zahlen. Und was ich aber auch glaube, was in der Zukunft gut läuft. So, also erste Geschichte ist, nehmen wir mal an, wir haben etwas, was wir monatlich sparen wollen. Da würde ich, und jetzt nochmal, jetzt sind es ganz, ganz subjektive Dinge, die ich jetzt sozusagen meine persönliche Überzeugung ist, wenn es um das Thema Langfristigkeit geht, würde ich immer an eurer Stelle auf das Thema Versicherung zurückkommen. Warum? Hier geht es mehr um das Thema Rendite und Steuern. Also, wenn ihr eine Anlageklasse betrachtet, dann müsst ihr das Thema auch bis zum Ende denken. Beispiel. Ihr schließt eine Versicherung ab und läuft bis zur Rente bis 67 und dann beginnt ja danach die Rentenphase. Und was mich an eurer Stelle brennend interessieren würde, ist natürlich die Rendite bis 67. Also wie viel mehr Geld habe ich als das, was ich eingezahlt habe bis zu dem Zeitpunkt? Also wie viel Rendite erwirtschafte ich oder die Gesellschaft und oder der Fonds, der hinterlegt ist? Aber wie ist das eigentlich in der Rentenphase? Und das ist etwas, was viele vergessen. Ja, also ihr dürft bitte so einen Schritt bis zum Ende bedenken und nicht nur bis zur Auszahlungsphase. Weil der eigentliche Vorteil einer Versicherung im Verhältnis zu einem Depot beispielsweise, also einem ETF, einem Aktien-, einem Fonddepot, ist der, dass es eine ganz andere Besteuerung gibt. Um es einfach zu halten, wenn ihr ein Depot habt mit Aktien, mit ETFs, whatever, dann dürft ihr auf Gewinne, könnt ihr mal ein bisschen googeln, ganz entspannt Kapitalertragsteuer zahlen. 25% plus Soli und eventuell plus Kirchensteuer. Das heißt, wenn ihr über Rendite nachdenkt, dann müsst ihr im Prinzip immer 25% oben aufschlagen auf eure kalkulierte Rendite, damit ihr nachher auch bei einer Netto-Rendite seid. Ja, weil es ist ja total toll, wenn euch jemand erzählt, ihr macht hier 10% Rendite, dann würde ich immer fragen, ist es brutto oder netto? Ist es Vorsteuer oder Nachsteuer? Und wenn es Nachsteuer ist, sind ja 7,5% trotzdem noch richtig gut, je nach Anlageklasse. Aber da immer drauf achten. Und bei Versicherungen ist es eben so, wenn ihr dort den gleichen Fonds nehmt, also nehmen wir an, ihr tradet einen Fonds in einem Depot mit 100 Euro im Monat und macht das gleiche im Versicherungsmantel, den gleichen 1:1 den gleichen Fonds, was ja möglich ist. So, das eine liegt im Depot, das andere liegt im Versicherungsmantel. Und ihr wechselt beispielsweise mal diesen Fonds im Depot und verkauft dann beispielsweise auch und realisiert Gewinne, dann zahlt ihr jedes Mal 25%. So. Und jedes Mal, das dürft ihr auch nicht vergessen, es kommt ein bisschen drauf an jetzt, aber wenn ihr gemanagte Fonds nehmt, habt ihr noch einen sogenannten Ausgabeaufschlag, ein Agio, irgendwo zwischen, keine Ahnung, 3-5%, die einmalig von dem Betrag runtergehen, den ihr kauft. Also 100 Euro und dann fließen automatisch nur 97 oder 95 Euro ins Sparen. Das sind alles so Geschichten, das habt ihr im Versicherungsmantel nicht. Klar sind die Gebühren im Versicherungsmantel ähnlich, ich sage jetzt einfach nur ähnlich, aber anders gelagert, weil es am Anfang eine Abschlussgebühr gibt und nachher noch laufende. Und da müsst ihr natürlich auch ganz gut drauf gucken, dass ihr Gesellschaften habt und auch Fonds an der Stelle, wo die Kostenstruktur gering ist. Ganz, ganz wichtiger Aspekt. Ja, also nicht gucken, wo ist vorne das Renditeversprechen am größten. Ich rede von Versprechen, weil keiner kann es garantieren. Sondern schaut darauf, wo die Kostenstruktur am niedrigsten sind. So. Und dann guckt ihr weiter im Versicherungsmantel, fallen dann sozusagen keine Kosten an für Verkäufe. Also wenn ihr einen Fonds mal wechseln wollt, wechselt ihr einfach den Fonds an der Stelle. Das Entscheidende ist hinten raus, das sogenannte Halbeinkünfteverfahren. Wenn wir jetzt einfach mal an das Thema normale Rentenversicherung beispielsweise denken, dann versteuert ihr nur noch die Hälfte der Erträge später. Und von daher würde ich, und jetzt bin ich ja kein Steuerberater und darf ja auch keine steuerliche Beratung vornehmen, aber wenn ihr das vergleicht und eine Entscheidung trefft, dann würde ich, was die Langfristigkeit betrifft, immer auf eine Versicherungslösung zurückgreifen. Immer, immer, immer. Okay? Weil sie diverse Möglichkeiten bietet. Wenn ihr jetzt noch so ein bisschen drauf schielt, vorher steuerlich was abzusetzen, dann würde ich euch raten, guckt ihr euch als allererstes mal das Thema betriebliche Altersvorsorge an, also was geht bei euch im Haus? Das Thema Basisrente für alle Selbstständigen, ganz, ganz interessant, hatte ich gestern erst. Und ich bin auch ein unglaublicher Freund von Riester. Und das muss man aber individuell betrachten, je nachdem, was zahle ich selber ein und was kriege ich an Zulage. Aber Fakt ist, langfristige Betrachtung, steuerlich, von der Flexibilität, von der Sicherheit and so on. Und vor allen Dingen nachher in der Entnahmephase, was die Steuer betrifft, immer, immer Versicherungslösung. Immer. So, das ist Punkt 1. Jetzt haben wir aber beispielsweise dieses Thema geklärt. Hinten raus Versicherungslösung, okay, ole, ole. Jetzt geht's weiter. Und das ist eigentlich die häufigere Frage. ETFs oder Immobilien. Und diese beiden Assets könnt ihr ganz, ganz schwierig miteinander vergleichen. Ich möchte euch mal einfach so ein bisschen abholen, wo liegen die Vor- und die Nachteile. Also, wenn ich ein Depot habe, ob es jetzt ein ETF-Depot, Aktien sind, whatever. Also, ich habe ein Depot und dort trade ich Aktien, ETFs und gemanagte Fonds beispielsweise. So, dann bin ich ja, was diese Anlageklasse betrifft, recht flexibel, nicht wahr? Also ich könnte Anteile jederzeit verkaufen, habe 2 Tage später das Geld auf dem Konto und bin recht flexibel. Dafür geht man in den meisten Fällen ein, wie ich zumindest finde, überschaubares, aber trotzdem vorhandenes Risiko ein. Das bedeutet, wenn ich eine Aktie heute kaufe, kann es sein, dass die morgen den Bach runtergeht, weil am Weltwirtschaftsmarkt irgendwas ist, was der Aktie nicht so gut gefällt. So. Gleichwohl kann es natürlich sein, auch wenn es natürlich ein unschönes Beispiel ist, wenn ich in Rüstungsindustrie investiert habe, in was weiß ich, 2019 und 1, 2, 3 Jahre später beginnt in der Ukraine der Krieg oder auch in anderen Ländern dieser Erde, dann kann es gut sein, dass ich mit dieser Aktie richtig Gewinn mache. Ich habe mal als Beispiel Anfang, jetzt muss ich lügen, ich glaube 22 habe ich mal in einen Gas- und Öl-ETF investiert und der hat einfach fucking 56% gemacht und zwar in einem halben Jahr. wo du denkst so, wow, ich glaube, es war 22. Also ihr erinnert euch vielleicht, wo die Preise so extrem nach oben sind. Ja, solche Geschichten hast du, aber es kann auch genauso nach unten gehen. Das ist natürlich auch mit Krypto der gleiche Fall. Das heißt, das Thema Sicherheit ist bei Depots, bei Aktien nicht so stark vorhanden, wie beispielsweise bei Immobilien. Das muss man mal dazu sagen, okay? Trotzdem ist eine Immobilie ist ja nicht so liquide wie ein Depot. Ich kann die Immobilie zwar verkaufen, aber das dauert deutlich länger als ein Depot. So. Das heißt, wenn wir über die Liquidität sprechen, ist natürlich ein Depot viel, viel schöner. Deswegen würde ich immer sagen, baut euch ein Depot auf, spart auch da was rein, um ein bisschen liquide, ein bisschen flüssig zu sein, um an Geld, auch an Liquiditätsreserven immer gut ranzukommen. Genau, das ist die Geschichte. Und letzten Endes liegt es ja an euch, wie sicherheitsaffin oder risikoaffin ihr seid. Man kann da richtig gut gestreute ETF-Depots beispielsweise aufbauen, ohne da großartig Risiko einzugehen. Je breiter ihr streut, nicht wahr, desto weniger das Risiko. Und wenn ich mir unsere Depots so angucke, die wir verwalten oder auch die gemanagten Fonds, dann, also ganz ehrlich, ich habe gestern wieder reingeschaut, dann machst du, das war das eine Depot gestern als Beispiel, da haben wir jetzt 29,6% Rendite erwirtschaftet in anderthalb Jahren und da waren tatsächlich auch richtig konservative Assets dabei, ne? Also Rentenpapiere und so weiter und so fort. Also im Schnitt ist das wirklich gut und ich sage euch, wenn ihr nachher irgendwo zwischen 15% und 20% in diesen Depots erwirtschaftet, ist das doch eine super Geschichte. Ja? Also da wird sich keiner drüber aufregen. Das heißt, das eine, worauf ihr achten solltet, ist das Thema Liquidität, ja, also wie schnell muss ich vielleicht auch mal an Geld ran. Das andere ist dann logischerweise das Thema Sicherheit und da kommt die Immobilie ins Spiel. Warum ist die Immobilie so interessant? Es gibt Modelle, die wir hier ja auch fahren. Du kaufst also beispielsweise eine Wohnung und nach allem drum und dran zahlst du 100 Euro im Monat dazu. Ja, also es gibt ja Einnahmen, es gibt Ausgaben, Steuern lassen wir außen vor und dann zahlst du 100 Euro im Monat in dieses Investment. Das wäre ja wie, wenn du 100 Euro beispielsweise in ein Depot sparst. So. Und der Umkehrschluss und sozusagen das, warum ich sage, Immobilien gehören in jede Vermögensstruktur mit rein, sind einfach die Argumente, dass sich erstens ja, was die Rendite oder die Wertsteigerung betrifft, so muss man es eigentlich sagen, beginne ich ja nicht bei Null. Also wenn ich ein Depot habe und ich fange mit 100 Euro an, jeden Monat beginne ich ja bei Null. Da muss ich ja erstmal richtig Wert zusammensammeln, damit ich nachher auch einen Zinseszinseffekt habe. Versteht ihr? Und eine Immobilie wächst ja mindestens mal mit der Inflation. Was wiederum bedeutet, ich kaufe ein Objekt für 150.000 und diese 150.000 beginnen ja sich sofort werttechnisch zu steigern, zumindest wenn ihr die richtigen Immobilien gekauft habt. So. Das heißt, ich beginne nicht bei Null, sondern ich beginne direkt bei einem Wert der Immobilie, was natürlich ein ganz anderer Turbo ist. Zweite Geschichte, es gibt einen Mieter, der mir ja, korrigiert mich, aber irgendwo zwischen 30% bis 50% dieses Investments abbezahlt. Also es wäre ja so, wie wenn ein anderer euch beim Depot 50 Euro noch schenken würde und sagen würde, ich helfe dir beim Sparen. Ja? Das heißt, der Mieter zahlt ja das größte Potenzial ab und dann ist es natürlich der steuerliche Aspekt. Wenn ich eine Immobilie verkaufe, fremdgenutzt nach 10 Jahren, dann zahle ich einfach auf den Ertrag, auf den Gewinn keine Steuern. Und es gibt keine so krassen steuerlichen Anreize mehr in Deutschland wie dieses Thema. Ja, also wo kriege ich legal noch so viel Steuern geschenkt vom Staat? Und deswegen, zusammengefasst würde ich immer sagen, spielt ein Piano in der Breite bestehend aus Versicherungen, weil einfach langfristig gesehen die bessere Rendite, auch steuerlich betrachtet, also ich rede von Nettorendite nach Steuern, wenn ihr auf die richtigen Anlageklassen schaut, also Umsetzungswege, Durchführungswege, beispielsweise betriebliche Altersvorsorge, Basisrente, Riester, natürlich auch eine freie Rentenversicherung. Da würde ich immer drauf achten an eurer Stelle, schaut euch die Kostenstruktur an, wechselt den Fonds gegebenenfalls, falls einer mal nicht so gut performt, streut das genauso in dieser Versicherung und lasst es laufen. Punkt 1. Zweite Geschichte, wenn ihr dann drüber nachdenkt, noch weiter im Monat zu sparen oder auch einmalig, muss man nachher in der individuellen Situation gucken, dann macht ihr ein Depot auf, tradet Aktien, ETFs, Fonds, völlig egal. Wenn ihr Hilfe braucht, sagt ihr Bescheid, dann sage ich euch ein paar. Pack da Geld rein, denn das ist von der Liquidität her am ehesten mal verfügbar, Punkt 1. Natürlich ist ein bisschen Risiko mit drin, weil wir ja direkt reingehen, beispielsweise in Aktien. Wenn ihr breit gestreuten ETF-Fonds nehmt, ist das Risiko sehr gering, aber auch der kann mal kurz mal nach unten gehen. Wir dürfen halt da nicht vergessen, dass wir immer nachher auf die Gewinne 25% plus Soli zahlen dürfen. Natürlich gibt es einen Freibetrag, aber ich rede jetzt von größeren Volumen. Und als drittes immer die Immobilie mit rein. Immer. Ja, Betongold, das Ding ist sicher. Ein Mieter zahlt das mit ab. Es gibt steuerlich riesige Vorteile, also noch viel größere als überall. Nicht nur nachher die steuerliche Entnahme sozusagen, der Verkauf, also der Ertrag, der steuerfrei ist, sondern eben auch in der Zwischenzeit kann man, wenn man beispielsweise das Thema Einkommensteuer sich anschaut und man hat vielleicht ein kleines Einkommensteuerproblem, wenn man zu viel nachzahlt, dann kann man mit Immobilien die Einkommensteuerlast deutlich senken und Vermögen noch aufbauen. Also von daher spielt das Piano in der Breite. Ich schiel so ein bisschen auf die Zeit, weil wir jetzt schon 20 Minuten rum haben. Ihr merkt, ich könnte da noch viel, viel mehr in die Tiefe gehen, was dieses Thema betrifft. Aber wichtig ist, glaube ich, immer die individuelle Betrachtung. Deswegen kann ich euch nur raten, wenn ihr euch grundsätzlich Gedanken macht über Altersvorsorge, über Vermögensaufbau, über die Assetklassen, verschiedene Wege, was es gibt, meldet euch entweder bei mir oder einer Person eures Vertrauens, die aber auch in der Breite die Ahnung hat und es selber schon umgesetzt hat. Ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und lasst euch da abholen, lasst euch ein Konzept bauen, lasst euch was Cooles irgendwie zurechtbauen, was eure individuelle Situation widerspiegelt und dementsprechend eure Ziele und Wünsche. Und abschließend noch ein kleiner Side-Hack, wenn es unter euch welche gibt oder ihr welche kennt, die ein bisschen mehr Vermögen haben, mal vorsichtig formuliert. Und ich habe ja in der persönlichen Betreuung ein paar Personen, die entweder Profisport betreiben oder im Vorstand sitzen oder anderweitig relativ viel Geld verdienen. Und es gibt Szenarien, da sage ich, Vermögensaufbau in dem sozusagen privat durchzuführen, ergibt keinen Sinn. Dann gründet man, das könnt ihr ja mal googeln, eine sogenannte vermögensverwaltende GmbH. Und im Rahmen dieser vermögensverwaltenden GmbH könnt ihr dann Immobilien kaufen und beispielsweise auch Depots anlegen. Wo ist der Vorteil? Der Vorteil ist relativ simpel begründet, dass als Beispiel, wenn ich eine Immobilie kaufe für 1 Million Euro und ich habe, und jetzt mache ich mal ganz einfach für euch, und ich habe am Ende des Jahres durch diese Immobilie Mieteinnahmen, also Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von 100.000 Euro und ich würde diese Immobilien im Privatvermögen halten, dann würden diese 100.000 Euro in die Einkommensteuer eingeführt werden über die Anlage V, also Vermietung und Verpachtung. Diese 100.000 Euro werden dann nachher natürlich vermischt mit dem Rest, aber belegt mit der Einkommensteuer. Und die Einkommensteuer in der Situation, wenn ich überlege, dass ich schon so viel Vermögenswerte habe und dann vielleicht noch Geld verdiene, die wird sich ja irgendwo bei 40% einpendeln. Geht ja gar nicht anders. So. Das heißt, allein die Einkommensteuer auf diesen Gewinn liegt schon bei 40%, also 40.000 Euro. Wenn ich, und jetzt wird's spannend, wenn ich Immobilien an einer vermögensverwaltenden GmbH halte, dann habe ich nachher auf die Gewinne nur die Körperschaftssteuer von 15%, keine Gewerbesteuer, wenn es eine rein vermögensverwaltende GmbH ist. Das heißt, sie darf keine operativen Tätigkeiten ausführen. Und das ist natürlich brutal, wenn ihr euch überlegt, ihr haltet in der GmbH eine Immobilie dieses Wertes, erzielt diese Gewinne und müsst nur 15.000 Euro Steuern zahlen anstatt 40. Wir reden über 25.000 Euro mehr, die wir für Investment haben oder die in der GmbH als Vermögen bleiben. Das ist der absolute Wahnsinn. Und deswegen gibt es ab und zu Situationen, wo wir GmbHs gründen für unsere Kunden oder mit unseren Kunden. Teilweise bin ich auch Geschäftsführer in diesen GmbHs und dann erwerben wir Immobilien, halten diese Immobilien und haben einen sehr, sehr geringen Steuersatz. Gleiches gilt, das tut mir ein bisschen leid auch an der Stelle, für das Thema ETFs, Depots, Fonds. Hier mache ich es ganz, ganz einfach, weil wie gesagt, ich bin kein Steuerberater und möchte auch keine Beratung übernehmen, aber letzten Endes versteuern wir Gewinne in der GmbH ungefähr mit 1,5%. Ja. Könnt ihr mal ein bisschen googeln. In den meisten Fällen sind es 5% der ursprünglichen Steuer. Und das bedeutet bei Gewerbe und bei Körperschaft, das ist 0,75 und das mal 2 sind 1,5%. Also wir versteuern dort Kursgewinne, Aktien, Dividenden, wie auch immer, sehr, sehr gering. Also für alle die, die ein bisschen mehr Vermögen haben und das aus dem Privatvermögen mal raushaben wollen, wegen Steuern, denkt mal drüber nach, eine vermögensverwaltende GmbH zu gründen. Ist viel simpler, als es jetzt erstmal klingt. Klar sind da auch ein paar Kosten mit verbunden, logisch, ne? Du musst gründen, musst zum Notar und so weiter, musst eine Bilanz, also einen Jahresabschluss nachher machen, aber überlegt mal, wie viel Steuern man da spart. Das ist ja geistesgestört. Also wenn ich das jedes Jahr sehe, da raste ich auch mal aus. Lohnt sich auch das logischerweise erst ab einem gewissen Ticket. Also ihr braucht nicht anfangen, wenn ihr 200 Euro im Monat spart. Da fließen dann eher so Sparbeiträge von 10.000 Euro und aufwärts in solche Assets. Und meistens am Anfang 500 bis 1 Million, also 500.000 bis 1 Million Direktanlage. Und dann wird es natürlich hinten raus extrem spannend. Könnt ihr euch vorstellen, ja. Ihr habt gemerkt, dass heute mal so ein bisschen wirklich aus der Kladde raus, einfach Free Talk, habe ich mich auch gar nicht jetzt vorbereitet auf diese Aufnahme heute. Ich wollte einfach mal so ein bisschen aus so frei Schnauze sozusagen euch ein bisschen was erzählen zu diesem Thema. Wie würde ich Altersvorsorge, wie würde ich Vermögen aufbauen? Also denkt dran, streuen ist das eine. Achtet auf das Thema Rendite versus Kosten, ja, also Rendite versus Kosten, zu gucken, wie viel Rendite ist möglich, wie viel Kosten muss ich dafür in Kauf nehmen. Achtet auf die Liquidität, also auf die Verfügbarkeit und ganz, ganz wichtig, das Thema Steuer. Das Thema Steuer wird so hart weggelassen, ja, einfach vergessen von vielen und das ist grob fahrlässig, wie ich finde. Da müsst ihr wirklich dran denken, dass ihr da nachher die richtige Entscheidung trefft und wenn ihr dabei Hilfe braucht, dann sagt ihr gerne Bescheid. Dann helfe ich euch, dann meldet ihr euch einfach. Ansonsten wünsche ich euch ganz, ganz viel Glück, weiß ich nicht. Aber es stehen ja auch ein paar Dinge an in den nächsten Monaten mit US-Wahlen. Nächstes Jahr ist, glaube ich, bei uns wieder soweit und gehen Kriege zu Ende oder gehen sie weiter. Das sind natürlich alles Dinge, die Weltwirtschaft in irgendeiner Art und Weise auch betreffen. Und da muss man schon ein bisschen Glück, glaube ich, auch haben bei der einen oder anderen Entscheidung. Deswegen wünsche ich euch ein glückliches Händchen. Bleibt gesund. Und nächste Woche habe ich einen ganz, ganz spannenden Gast für euch im Podcast. Freut euch da schon mal drauf. Wieder ein Kunde von uns, der Immobilieneigentum erworben hat, in der Form der Kapitalanlage. Und der wird uns ein bisschen was zu erzählen, was bei ihm wichtig war. Also freut euch drauf. Freue ich mich auch schon sehr auf die Aufnahme nächste Woche. Dann habt ein schönes Wochenende. Liebe Grüße und bis nächste Woche, wenn es wieder heißt Wohnen und Investieren mit eurem Björn Scheer. Herzliche Grüße aus dem Norden der Republik und bis bald, meine kleinen Streckfreunde. Tschüss, tschüss.